Hallo! Herzlich willkommen! Hier sind wir wieder mit einer Podcast-Folge zur Vorlesung Galois-Theorie. Und zwar geht es um Kapitel 11. Das ist ein kurzes Kapitel, zu dem ich einfach nur ein paar Kommentare machen möchte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen, beim Malen, beim Basteln. Das sind wunderschöne Anwendungen der bisher entwickelten Theorie, die wir da sehen. Und vor allem lösen wir damit das letzte Konstruktionsproblem, das wir noch hatten. Vielleicht erinnern Sie sich, dass wir zwischendurch schon mal so ein bisschen geguckt haben, was haben wir denn jetzt alles beantwortet an Fragen. Und von den insgesamt 4 Konstruktionsfragen, die wir hatten, jetzt muss ich mich kurz erinnern, Quadratur des Kreises, Würfelverdoppelung, Winkeldrittelung und Konstruierbarkeit regelmäßiger n-Ecke, von diesen 4 Fragen haben wir 3 schon beantwortet, ziemlich früh. Und die 4. mit den n-Ecken, die ist ziemlich lange offen geblieben. Da gehen wir jetzt ran in Kapitel 11. Thema ist also Konstruierbarkeit regelmäßiger n-Ecke mit Zirkel und Lineal. Und da ist jetzt die Idee, dass wir wieder erstmal unseren Rahmen schaffen. Wie modellieren wir das? Wenn man konstruieren kann, dann kann man das am Einheitskreis machen. Die Idee ist also, dass wir uns in der komplexen Zahlenebene den Einheitskreis hinmalen mit Mittelpunkt 0, 0. Und dann wissen wir, dass wir jetzt diesen Kreis haben, dass wir die Punkte, also quasi alle Punkte aus Q, auch gegeben haben, und es ist die Frage, ob wir davon ausgehend ein regelmäßiges n-Eck konstruieren können, das in diesem Einheitskreis drin liegt. Das heißt also, dass wir mit Konstruierbarkeit des n-Ecks meinen, dass wir die entsprechenden Eckpunkte auf dem Einheitskreis konstruieren können mit Zirkel und Lineal. Wenn ich also jetzt zum Beispiel ein Quadrat konstruieren möchte innerhalb des Einheitskreises, dann überlege ich mir, naja, dazu muss ich den Punkt 1, 0 konstruieren und 0, 1, also das, wo die Stelle, wo die komplexe Zahl i liegt. Dann noch minus 1 und minus i, dann habe ich so 4 Eckpunkte, die kann ich verbinden und dann bekomme ich ein wunderschönes Quadrat innerhalb des Einheitskreises. Das ist jetzt die Idee. Und das wollen wir für alle n mindestens 1. Na gut, das ist ziemlich langweilig, eigentlich wird es erst ab n gleich 3 interessant. Ab dem regelmäßigen Dreieck wollen wir uns das angucken und wir stellen uns immer die Frage, kriegt man diese Punkte mit Zirkel und Lineal konstruiert, ausgehend von Q oder nicht? Wovon hängt das ab? Und da haben wir jetzt Voraussetzung römisch 3. N größer gleich 3 ist eine natürliche Zahl. Und dann geben wir noch 2 bestimmten reellen Zahlen Namen, nämlich dem Cosinus von 2π durch n, der soll an heißen. Und der Sinus von 2π durch n soll bn heißen. Und dann basteln wir daraus eine komplexe Zahl, en, an plus bn mal i. Und das kann man auch anders schreiben, nämlich als e hoch 2πin. Sie merken schon, wir brauchen die komplexen Zahlen. Wir brauchen Trigonometrie am Kreis, speziell am Einheitskreis. Daher kommt nämlich die Idee, sich diese speziellen Zahlen an und bn herzunehmen. Wenn Sie sich jetzt nochmal vor Augen führen, wie wir da im Einheitskreis diese Punkte konstruieren für das regelmäßige n-Eck, dann gibt es jetzt ja 2 Möglichkeiten. Sie können einfach wirklich den Punkt auf dem Einheitskreis markieren oder Sie markieren sozusagen den Realteil und den Imaginärteil. Das sind dann an und bn. Und indem Sie sich nochmal klar machen, was da im Einheitskreis gilt, nämlich indem Sie sich den Punkt hernehmen, dann das entsprechende rechtwinklige Dreieck einzeichnen im Einheitskreis und sich dann überlegen, dass jetzt Cosinus des Winkels zum Quadrat plus Sinus des Winkels zum Quadrat gleich 1 ist. Denn 1 ist der Radius des Einheitskreises. Dadurch sehen Sie nochmal, wie der Sinus und der Cosinus da reinkommen. Wenn Sie sich das Dreieck so hinmalen, dann sehen Sie quasi senkrecht den Sinus. Das heißt, das ist das, was den Imaginärteil beschreibt. Und Sie sehen waagerecht den Cosinus, das ist das, was den Realteil beschreibt. Genau daher kommen an und bn. Und damit arbeiten wir jetzt. Denn, und das wäre vielleicht eine schöne Übungsaufgabe, ich muss mal drüber nachdenken. Es ist egal, ob wir den Punkt auf dem Kreis konstruieren oder ob wir den Realteil und den Imaginärteil konstruieren. Oder sogar nur einen von beiden, das würde auch reichen. Denn zusammen mit dem Kreis, wenn wir den noch als gegeben mit dazu nehmen, zusammen mit dem Kreis haben wir dann sofort auch den Punkt. Und den Kreis haben wir in dem Moment, wo wir zum Beispiel die Punkte 0, 0 und 1, 0 haben. Und die Gerade, dann kann man ja da den Kreis ziehen mit Mittelpunkt 0, 0 und Radius 1. Das heißt, es sind alles Dinge, die wir gegeben haben in dem Moment, wo wir Q gegeben haben. Das sind unsere ganz normalen Voraussetzungen für Konstruktionen. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, die ganze Idee. Wir haben alle Notationen, die wir brauchen, mit Voraussetzung römisch 3. Und dann können wir einfach loslegen. Vielleicht ist noch ganz interessant, sich nochmal klarzumachen, wie die verschiedenen Enden, Einheitswurzeln zusammenhängen, speziell die Primitiven. Was passiert, wenn man da Potenzen bildet? Wie kriegt man eigentlich das Inverse einer primitiven Enteneinheitswurzel? Was passiert bei komplexer Konjugation? Das sind alles Dinge, die man sich nochmal schön an so einer Zeichnung veranschaulichen kann oder durch kleine Rechnungen. Am besten beides, ehrlich gesagt. Und dann können wir loslegen und können Dinge beweisen. Und dann sehen Sie, dass wir innerhalb von ganz kurzer Zeit mit ganz wenigen Schritten schon die Frage beantworten können. Zunächst mal überlegen wir uns, wie man so einen Punkt jetzt im Sinne einer Körpererweiterung verstehen kann. Wir wollen also jetzt den Punkt AN,0 konstruieren, sprich den Punkt auf der, wenn Sie sich jetzt wieder das Bild vorstellen, den Punkt auf der X-Achse, der markiert, von wo aus ich dann senkrecht nach oben gehen muss, um auf dem Einheitskreis den entscheidenden Eckpunkt meines regulären Nx zu finden. Warum reicht es, diesen einen Punkt zu konstruieren? Naja, wenn ich anfange mit dem Cosinus von 2pi durch n und dann so senkrecht nach oben gehe, dann markiere ich auf dem Einheitskreis den ersten Punkt, den ich brauche, um das regelmäßige n-Eck zu konstruieren, indem ich nämlich dann immer im gleichen Winkel weitergehe. Ich wiederhole immer den gleichen Winkel, dann laufe ich insgesamt n mal mit diesem Abstand rum und dann bekomme ich genau die n-Eckpunkte meines regelmäßigen n-x. Das ist auch wieder der Witz mit den primitiven Enteneinheitswurzeln. Wenn ich eine solche nehme und den entsprechenden Punkt auf dem Einheitskreis markiere, dann komme ich automatisch durch Wiederholung, also durch Weitergehen mit dem gleichen Winkel, komme ich dann bei allen Eckpunkten des regelmäßigen n-x vorbei. Ich erwische alle Enteneinheitswurzeln. Das ist der Witz und das ist die geometrische Interpretation dessen, was wir zum Thema Einheitswurzeln und Kreisteilungskörper vorher gemacht haben. So, das war tatsächlich noch mehr Vorrede. Und jetzt gucken wir, wie können wir das entscheiden mit der Konstruierbarkeit? Na, der Witz ist, die Erweiterungsgrade müssen zwei Potenzen sein. Daran erinnern wir uns vielleicht noch aus Kapitel 3. Also müssen wir jetzt den Erweiterungsgrad verstehen, den wir bekommen, wenn wir Q nehmen und wenn wir dann da dieses AN ranadjungieren, was wir brauchen, um den ersten Punkt zu konstruieren. Erste Überlegung, Q adjungiert AN ist das gleiche wie Q adjungiert EN plus EN hoch minus 1. EN hoch minus 1 ist das multiplikative Inverse der primitiven Enteneinheitswurzel, mit der wir anfangen und das ist dasselbe wie das komplex konjugierte. Wenn wir das ausgerechnet haben, dann können wir den Erweiterungsgrad bestimmen. Der Erweiterungsgrad von Q adjungiert AN über Q ist nämlich dann Phi von N halbe. Das ist der Schlüssel. Wenn wir den Erweiterungsgrad im Griff haben, können wir die Frage sofort beantworten. Ja, und wie machen wir das? Wir benutzen die Theorie über Kreisteilungskörper aus Kapitel 10. Die Argumente stehen bei Lemma 11.1 im Beweis alle drin. Es sind nur ein paar kleine Rechnungen. Da muss ich, glaube ich, gar nichts weiter zu erklären. Natürlich brauchen wir das Wissen über den Erweiterungsgrad dort, bei den Kreisteilungskörpern. Und dann kommen wir auf Phi von N halbe. Und jetzt erinnern wir uns, Konstruierbarkeit hatte damit zu tun, dass die Erweiterungsgrade zwei Potenzen sind. Und in Lemma 11.2 können wir jetzt also festhalten, man kann so ein regelmäßiges N-Eck konstruieren, mit Zirkel und Lineal, so wie immer, genau dann, wenn dieses Phi von N zu dem N vom N-Eck eine Zweipotenz ist. Denn nur dann, wenn Phi von N eine Zweipotenz ist, dann ist auch Phi von N halbe eine. Und das ist das Kriterium aus dem Lemma von vorher, 11.1. Gut, wenn es konstruierbar ist, dann wissen wir mit Satz 3.3 Bescheid, der Erweiterungsgrad ist eine Zweipotenz, fertig. Umgekehrt ist es viel interessanter. Wenn wir mit einer Zweipotenz anfangen und die mal so hinschreiben, dann können wir anfangen mit der entsprechenden Körpererweiterung Q adjungiert En über Q. Das ist eine Erweiterung, die den Erweiterungsgrad Phi von N hat. Das ist jetzt eine Zweipotenz. Wir betrachten die Galois-Gruppe, der Hauptsatz der Galois-Theorie und alles aus Kapitel 10 sagt uns, dass das eine galoische Erweiterung ist, sodass jetzt die Ordnung der Gruppe ebenfalls eine Zweipotenz ist. Und jetzt kommt die gleiche Übungsaufgabe, die wir schon benutzt haben in Kapitel 9. Das war in Serie 10, wenn ich mich nicht täusche. Ich muss mal eben gucken. Serie 10, Aufgabe 3. Da haben wir gezeigt, dass es bei P-Gruppen für jeden Teiler der Gruppenordnung eine Untergruppe gibt von dieser Ordnung oder von diesem Index. Und jetzt haben wir hier eine P-Potenz, nämlich 2 hoch k. Und das heißt jetzt, dass wir für jeden Teiler von 2 hoch k eine Untergruppe finden mit dieser Ordnung oder diesem Index von G, von der Galois-Gruppe. Mit dem Hauptsatz der Galois-Theorie finden wir dann auch dementsprechende Zwischenkörper mit solchen Erweiterungsgraden. Und das heißt, dass wir jetzt für jede 2-Potenz da beliebig so Zwischenkörper dazwischen finden, zwischen Q-Attingent En und Q mit diesen Erweiterungsgraden. Das sind also, wenn wir so wollen, können wir da sowas finden mit lauter so Stufen, die immer nur Erweiterungsgrad 2 haben, bis wir oben angekommen sind bei Q-Attingent En. Und diese Schritte von immer von Erweiterungsgrad 2, die sind entscheidend, denn die haben wir uns schon mal zum Thema Konstruierbarkeit angeguckt. Und zwar war das auch in der Übungsaufgabe. Ich glaube, es war in Serie 2. Serie 2, Aufgabe 4, wenn ich mich nicht täusche. Und genau, da steht es auch. Immer wenn wir Schritt 2 nach oben gehen, dann sind alle Punkte aus dem Erweiterungskörper konstruierbar über den Grundkörper. Das machen wir dann einfach so oft, bis wir oben angekommen sind und sind fertig. Jetzt könnte man aufhören und sagen, gut, wir wissen Bescheid, aber wir gehen noch einen kleinen Schritt weiter und versuchen, die natürlichen Zahlen n, die da jetzt rauskommen, noch genauer zu verstehen. Wann ist nämlich Phi von n eine 2-Potenz? Naja, das ist nur dann so, wenn die Zahl n von der Form ist 2 hoch eine 2-Potenz plus 1. Diese Dinger nennt man Fermat-Primzahlen und es gab mal die Vermutung, dass es davon unendlich viele gibt, aber inzwischen denkt man eher, dass es nur 5 gibt. Man kennt 5, man hat noch keine weitere gefunden und glaubt, also ich habe noch keinen Beweis gesehen, ich weiß auch nicht, ob irgendjemand da gerade dran arbeitet, aber momentan denken wir alle, dass es außer diesen 5 bekannten keine weiteren Fermat-Primzahlen gibt. Und jetzt kommt wieder so ein Resultat von Gauss. Das reguläre n-Eck ist genau dann konstruierbar mit Zirkel und Lineal, wenn n zusammengesetzt ist aus Fermat-Primzahlen und eventuell einer 2-Potenz. Wichtig ist noch, dass da keine beliebigen Produkte von solchen Fermat-Primzahlen mit einer 2-Potenz erlaubt sind, sondern die beteiligten Fermat-Primzahlen, die müssen auch noch paarweise verschieden sein. Es geht also sowas wie 2 mal 3 mal 5, aber es geht nicht 2 mal 5 mal 9 oder so. Die beteiligten Fermat-Primzahlen dürfen höchstens mit Exponent 1 da stehen. Bei der 2-Potenz gibt es keine weiteren Einschränkungen. Genauer steht das im Satz 11.3 drin. Die Voraussetzung da, die habe ich mir jetzt noch dreimal angeguckt, ob das wirklich alles so stimmt. Und im Beweis passiert auch nicht viel. Man rechnet nur ein bisschen mit der Phi-Funktion rum. Und das Einzige, was ich jetzt noch kurz begründen möchte, dann bin ich am Ende mit dieser Folge, das ist, wie man darauf kommt, dass wenn man jetzt Phi, also wenn man sich überlegt hat, dass n die Form haben muss 2 hoch irgendwas plus 1, darauf kommt man ja ganz schnell, warum dann der Exponent da oben eine 2-Potenz sein muss. Also das Argument, was ich Ihnen da gebe, das zeigt, dass n von der Form ist, oder dass die, nicht n, sondern die beteiligten Primzahlen, die Ungeraden, dass das Fermat-Primzahlen sind, beziehungsweise dass die schon die richtige Form haben, 2 hoch irgendwas plus 1. Aber bei einer Fermat-Primzahl ist ja gefordert, dass der Exponent da oben bei der 2 selbst eine 2-Potenz ist. Und das geht aus dem Argument, so wie es da steht, jetzt noch nicht komplett hervor, kann man sich aber überlegen. Und da sage ich Ihnen einfach mal den Trick, wie das geht. Gucken Sie mal, ob Sie das dann sich selbst hinschreiben können. Sonst fragen Sie nochmal nach. Ich schreibe jetzt also die Primzahl p in der Form 2 hoch irgendwas plus 1. Und ich möchte den Exponenten genauer verstehen. Also schreibe ich jetzt p gleich 2 hoch a mal b plus 1. Und a mal b ist jetzt der Exponent, von dem ich zeigen möchte, dass er eine 2-Potenz ist. Angenommen, der sei keine 2-Potenz, dann steckt da irgendeine ungerade Primzahl drin. Ich kann also dieses a mal b so auffassen, dass a ungerade ist und b ist irgendwas, egal, aber wenn irgendeine ungerade Primzahl drinsteckt, dann kann ich das Produkt so schreiben als a mal b, dass a auf jeden Fall ungerade ist. Jetzt schreibe ich p nochmal hin. P ist 2 hoch a mal b plus 1. Das klammere ich ein bisschen um und schreibe 2 hoch b, das Ganze in Klammern hoch a und das alles plus 1. Da ist jetzt noch nichts passiert, aber jetzt kommt der Witz. Da a ungerade ist, kann ich jetzt eine Zerlegung hinschreiben. Und das ist was, das muss man wirklich selber einmal nachrechnen, sonst glaubt man das nicht. Das mache ich also nicht für Sie, sondern bitte machen Sie das selber, probieren Sie es aus. Ich mache es auch jedes Mal wieder selber, um mich davon zu überzeugen, dass das stimmt. Die Zerlegung sieht folgendermaßen aus. Vorne steht in Klammern 2 hoch b plus 1. Dann kommt noch eine Klammer, dazwischen ist ein Mal. Dann kommt noch eine Klammer und die sieht so aus. 2 hoch a minus 2 hoch a minus 1 plus 2 hoch a minus 2 und so weiter. Und hinten steht dann minus 2 plus 1. Und dieser Wechsel der Vorzeichen, der funktioniert nur, so wie ich es gesagt habe, weil a ungerade ist und nur deshalb kommt beim Ausmultiplizieren tatsächlich wieder die ursprüngliche Primzahl p raus. Aber wenn p eine Primzahl ist, dann finden wir ja so eine Zerlegung nicht. Die einzigen Teiler von p sind p minus p1 und minus 1. Das ist der Widerspruch. Das heißt, in dem Moment, wo a ungerade ist, also wo in dem Exponenten an der 2 ein ungerader Primteiler vorkommt, kann man so eine Zerlegung basteln, die aber dem Primsein von p widerspricht. Das ist der Witz. So kommt man drauf, dass da oben im Exponenten eine 2-Potenz steht. Das ist ein sehr witziger, schöner Trick, den Sie noch häufiger so oder so ähnlich sehen werden, wenn Sie bei mir Zahlentheorie hören. Okay, das war's. Dann hat man rausgekriegt, wann genau das reguläre n-Eck konstruierbar ist. Das heißt, da können wir in der Prüfung wunderbar drüber sprechen. Ich sage Ihnen irgendeine natürliche Zahl und frage Sie, ob das reguläre n-Eck dazu, zu dieser Zahl n, konstruierbar ist mit Zirkel und Lineal, und jetzt wissen Sie genau, wonach Sie da gucken müssen. Das war's. Damit sind alle Konstruktionsfragen beantwortet und in der nächsten Podcast-Folge gucken wir uns den Anfang von Kapitel 12 an. Soweit von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis bald.